Ja, herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von The Real Pain. Ja, liebe Sandra, lange haben wir nachgedacht, wann wir damit starten wollen. Es geht los, wir werden jetzt einen KI-Blog machen.
Ja, ich freue mich sehr darauf, dieses KI-Thema endlich da in den Podcast abzufrühstücken. Und wir haben uns heute zwei Experten eingeladen, die im Anwendungsbereich mit Immobilien und KI schon sehr viel zu tun haben. Und die würden wir jetzt gern besser kennenlernen. Alexander, vielleicht magst du es da begrüßen.
Ja, herzlich willkommen, lieber Julian und lieber Georg. Bitte um die Vorstellung von euch und auch gleich vielleicht so einen allgemeinen Einstieg in das Thema.
Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Georg Stampfl. Ich beschäftige mich seit rund 20 Jahren mit dem Aufbau digitaler Unternehmen und davon ein Großteil im Immobilienbereich. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie bin ich dazu gekommen, dass ich mich mit Immobilien beschäftige und dem Thema Digitalisierung. Da gab es sozusagen in meiner Laufbahn drei fundamentale Ereignisse. Das eine war, ich habe in einem Startup-Studio gearbeitet als Projektleiter. Das war die Aufgabe, war dort neue Innovationen mit etablierten Unternehmen gemeinsam hervorzubringen. Das ist sozusagen eine Firma, die neue Ventures aufbaut. Und wir haben damals, eines meiner ersten Projekte, das ich leiten durfte, gemeinsam mit einem osteuropäischen Immobilienentwickler gemacht, der in den sozusagen größeren Outskirts von größeren europäischen Hauptstädten Immobilien für die breite Masse gebaut hat, ja, für die Mittelschicht, und sich damals schon überlegt hat, das war schon im Jahr 2016, was kann ich denn da besser machen? Und wir haben uns immer in diesem Startup-Studio einen Prozess gehabt, wo wir gesagt haben, wir suchen nicht Ideen, sondern wir suchen, wir haben das damals genannt, Processes that are broken. Also wir suchen Probleme, die es wert sind, gelöst zu werden. Und wir haben halt damals uns den kompletten Prozess der Immobilie gemeinsam mit dem Immobilienentwickler angeschaut. Das war für mich sozusagen ein Crashkurs, ja, im Prozess und was alles schwierig ist. Ja. Und dann vielleicht noch zwei Ereignisse, die mich dazu gebracht haben, warum ich auch dort geblieben bin. Ich war dann in Wien in so Finnsälen auf einem PropTech-Event gewesen und habe dort einen amerikanischen VC kennengelernt, der nur in PropTech investiert. Und bin dann sozusagen an der Bar mit ihm ins Gespräch gekommen und gesagt, was ist deine Investmenthypothese? Wieso investierst du in PropTech? Ja, und er hat einfach gesagt, weißt du, es ist ganz einfach, unser Hauptcompetitor in dem Bereich ist Excel. Und wenn wir etwas machen, eine Plattform, die besser ist als Excel, dann hast du schon eine Lösung gebaut, die relevant ist für den Markt. Das war für mich sehr, sehr interessant. Und der dritte Punkt war, ich habe mir dann so ein bisschen die Studien angeschaut und gesagt zu dem Thema, wo steht denn überhaupt die Digitalisierung in der Immobilienbranche? Und dann habe ich eine Studie gefunden von einem renommierten Beratungsunternehmen, das gesagt hat, dass nur die Landwirtschaft noch weniger digitalisiert ist als die Immobilienbranche.
Aber wann ist die Studie?
Das war ja so 2016 herum. Okay. Ja, würde mich jetzt interessieren, hat sich mittlerweile viel geändert.
Müssten wir mal recherchieren, ja.
Von der Landwirtschaft weiß ich, dass sie aufgeholt hat, weil da gibt es junge Generationen von Landwirten, die neue digitale Technologien einsetzen. Also kurzum, da gibt es ein großes Feld, wo man viel machen kann, und deswegen bin ich seit 20 Jahren in dem Space geblieben.
Das heißt, ihr habt euch um die Real Pains eigentlich schon zu einer Zeit gekümmert, lange bevor es den Podcast The Real Pain gab.
Ein bisschen vorher, ja.
So, und jetzt haben wir noch bitte den Julian.
Ja, dann auch noch gut. Wir sind gleich da, ja. Mein Name ist Julian Menninger. Ich bin seit 8 Jahren jetzt zwischen Software- und Immobilienwelt unterwegs. Auf der Immobilienseite gestartet als erster Mitarbeiter beim Shared Office Anbieter in Wien. Dann klassisches Maklergeschäft dabei gewesen, Investment Group, und jetzt seit eigentlich 2 Jahren in der Betreuung von Family Offices und Investoren als Berater selbstständig. Auf der Software-Seite war ich bei den ersten JavaScript-Meetups in Wien im Sektor 5, das ist ein Coworking-Space von damals noch. Mache Softwareentwicklung seit der Schule eigentlich und bin von dort weg immer tiefer in Softwareprojekte drin gewesen, umgesetzt und eben auch immer mit einem Immobilienbezug. Und ich bin ein Typ, ich setze gerne Dinge um. Also im Softwarebereich nennt man das auch so Ship and Iterate, also raus damit und einmal darauf aufbauen und probieren, weiter umsetzen. Und das, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren erleben in diesem Bereich, ist halt noch einmal ein Quantensprung. Und das habe ich so in der Form eigentlich noch nie erlebt.
Also wir, wenn wir über KI reden, also so im landläufigen Sinn, dann reden wir ja eigentlich immer über die Large Language Models. Ihr habt ja in eurem Unternehmen, ich teaser das jetzt an, ihr habt ja schon einmal gesagt, Immobilien bekommen jetzt ein Auge. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie kann ich mir da den Bezug auch zur KI, oder wie funktioniert das? Erklärt mir das bitte mal.
Genau, also eine Kamera ist prinzipiell einfach ein passiver Sensor, der nimmt 30 Bilder pro Sekunde auf. Und wenn ich aber jetzt diese Bilder hernehme und da zusätzliche Hardware, die mit Software ausgestattet ist, dazu stecke, dann können diese Bilder plötzlich verstanden und interpretiert werden. Und um das einmal vielleicht auch bildlich zu machen, ein Beispiel aus, in einer Produktionsimmobilie wird jetzt jemand vom Stapler überfahren. Und jetzt der klassische Weg ist eigentlich mit den Kameras, man geht dann, wenn es passiert ist, ins Kamera, schaut sich den Vorfall an und sagen alle, ja blöd, das passiert ist. Wenn jetzt aber die KI-Kamera, wenn ich die Software und die Hardware habe, die das interpretieren kann und dann auch Handlungen setzen kann, dann erkennt die Kamera, da steht eine Person in einer Sperrzone, die definiert ist, und gibt sofort ein akustisches Signal, einen Lichtschranken aktiviert, eine Flutlichtanlage. Und somit können eben proaktiv Situationen verhindert werden, die eigentlich ein Problem werden könnten.
Das ist ja dann sicher im Industrial-Bereich ein sehr großer Anwendungsbereich, oder? Oder auch im Logistikbereich.
Genau, also das Spektrum, was wir abdecken, ist von Industrial Solutions, wo wir über klassische Qualitätsprüfungen von Objekten oder irgendwelchen Zuständen gehen, und dann in den Immobilien auch viel über sicherheitsrelevante Themen, das ist ganz klassisch immer ganz oben, aber auch Transparenz zwischen den verschiedenen Dienstleistern zu schaffen. Der Wachdienst kann aktiver eingeschaltet werden, die Reinigung kann besser durchgeführt werden und die Hausverwaltung hat einfach plötzlich theoretisch in 80 Objekten ein Auge, kann sofort nachschauen, was ist da passiert und auf Vorfälle eingehen.
Jetzt sind wir innerhalb von 6 Minuten eigentlich gleich zu den total spannenden Anwendungsfällen gekommen, weil es auch so greifbar ist. Ich glaube, wir haben ja dazwischen noch Zeit, auf allgemeine Themen noch einzugehen. Deswegen möchte ich jetzt gleich auch die Frage stellen, die damit zusammenhängt, das ethische Thema, das ja im AI-Bereich massiv diskutiert wird im Moment. Die nächste Konsequenz ist, ich kann ja auch Mitarbeiter, nehme ich einmal an, mit der Kamera überwachen. Das heißt, ob die üblichen Tätigkeiten ausführen oder vielleicht nicht übliche Tätigkeiten, ob sie im Handy wischen oder einen Motor zusammenbauen. Ist das im Moment ein komplett freies Spielfeld bei euren Kunden oder müsst ihr euch da jetzt schon an wirklich strenge Datenschutzrichtlinien und andere Themen orientieren? Oder ist es ganz offen gefragt im Moment so ein, wie vieles im AI-Bereich, etwas, was sich total irgendwie dynamisch entwickelt?
Vielleicht von der Nachfrageseite, und Julian, du kannst das Datenschutzthema im Detail arbeiten, von der Nachfrageseite ist das etwas, was wir primär nicht sehen, ja, Mitarbeiter überwachen. Man muss sagen, dass diese Projekte alle sehr, sehr hoch individuell sind und es geht immer darum, ein wirklich relevantes Problem zu lösen. Ja? Und das teilt sich typischerweise primär in diesen sicherheitsrelevanten Sachen in präventive Maßnahmen ein. Das heißt, wo kann ich, wenn ich sofort zum Beispiel mit einem Lautsprecher, der durch eine KI-Kamera getriggert wird, eine Maßnahme auslöse, etwas verhindern. Ja? Wir haben jetzt das Beispiel eben, da zum Beispiel Feuerwehrzuwarten, die verparkt werden, ja, wo, wenn im Ernstfall etwas passiert, ich dann nachher vielleicht sehe, wer die Einfahrt blockiert. Das hilft mir aber nicht, wenn ich nicht zum Rettungseinsatz fahren kann, sondern wo ich sofort über Lautsprecherdurchsage sagen kann, bitte verlass diese, Sie parken in einer Feuerwehrzufahrt, bitte entfernen Sie Ihr Fahrzeug. Das sind natürlich sehr, sehr relevante Cases in dem Bereich. Und es ist jetzt nicht so, dass die Kunden nachfragen primär, wie kann ich meine Mitarbeiter besser überwachen. Ja? Also diese Nachfragen sind immer da nicht.
Genau, und es ist eben auch so, dass das ist nicht der wilde Westen, wo jetzt jeder sich eine Kamera hinhängt und dann quasi die Mitarbeiter hinterm Rücken drüber schaut und auf dem Screen, sondern es geht mehr darum, ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten und hier auch zu schauen, gibt es ein berechtigtes Interesse für das ganze Überwachungsthema. Ich muss immer zweckgebunden überwachen und zweckgebunden auswerten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier einen Einbruchsschutz installieren, dann kann ich nicht plötzlich Frequenzzählungen dazu nehmen. Plus unsere Systeme oder das, was wir hier installieren, ist folgt dem Prinzip, das heißt Privacy by Design. Wir blenden Flächen aus, die zum Beispiel nicht überwachungsrelevant sind. Die werden auch gar nicht aufgezeichnet. Die ganze Verarbeitung dieser KI läuft lokal. Das heißt, ich kann jetzt nicht mich irgendwie da dazuschalten über einen Hack sozusagen, sondern ich muss vor Ort mich einloggen in das ganze System. Und da gibt es auch ganz strenge Zugriffsregeln. Das kann nicht jeder einfach accessen, plus 72 Stunden maximale Speicherdauer. Also die Liste ist lang, man muss sie befolgen. Und es ist jetzt nicht so, dass hier der wilde Westen herrscht.
Ja. Aber das ist ja eigentlich dann eben, diese Regeln gibt es ja jetzt auch schon bei den Überwachungskameras. Zum Beispiel, wenn du dir privat auf der Hause eine Überwachungskamera hängst, darfst du den öffentlichen Raum zum Beispiel nicht mit aufnehmen. Wie das Tesla mit seinen Kameras gelöst hat, weiß ich jetzt nicht, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber das heißt, der Mehrwert ist dann quasi, dass durch diese Software, die mittels Hardware an diese Kamera drangehängt ist, diese Software, die gleich auswertet, was da passiert und eine Handlung setzen kann. Eben wie ihr vorher gesagt habt, der sich da jetzt in die Feuerwehrzufahrt stellt, gleich über Lautsprecher zu sagen, da darfst du nicht stehen. Ja, was wird das der Wachmann beispielsweise jetzt machen?
Ganz genau so ist es. Du sprichst den Wachmann an, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist auch ein Thema, was wir haben, wenn du eine große Immobilie hast, die du so kontinuierlich überwachen möchtest. Du hast sehr, sehr viele Kameras und das menschliche Auge ist 3 bis 4 Stunden maximal aufnahmefähig. Ja? Das heißt, es ist für den Menschen gar nicht möglich, ständig kontinuierlich Kamerabilder zu beobachten, abgesehen von der doch zugenehmermaßen dann schwierigen Aufgabe beziehungsweise auch gleichzeitig auch langweiligen Aufgabe. Ja? Das heißt, du kannst dieses notwendige Attention-Level gar nicht bringen, ja, das du bräuchtest, um hier konstant da zu sein. Und das halt 24/7, wie es zum Beispiel jetzt immer die KI kann.
Jetzt habe ich die Woche gehört, die KI wird als erstes die Versicherungsbranche ersetzen. Die KI wird als nächstes die Security-Branche ersetzen. So wie es sich das anhört, oder?
Ja. Das ist ja, eigentlich könnte man fast in die Community einen Aufruf starten, sie sollen jetzt mögliche Anwendungsfälle bringen, weil das ist ja ein unglaublich großes Feld, das sich da auftut. Der Klassiker ist natürlich Retailer, Shopping Center, wie es Footfall, Frequenzen, aber ich denke, da wird es dann wahrscheinlich auch Rückkopplungen geben zu Prozessoptimierungen bei Unternehmen, das wird dann der nächste Schritt sein. Vielleicht bis hin zur Architektur, dass ich sage, ich muss das eigentlich anders bauen, planen, weil ich viel mehr verstehe, wie die Gebäude funktionieren und genutzt werden, oder?
Das ist absolut ein Riesenpotenzial. Also es geht eben sehr viel in Richtung auch Asset Management, Facility Management, Hausverwaltung, hier einfach mehr Transparenz für alle zu haben, weil wir einfach Daten haben. Ja, viel mehr Daten haben, mit denen wir arbeiten können, ja, und im Endeffekt alle ein selbes sozusagen Wissensstand über die Immobilie bekommen. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja.
Du hast ja im Vorgespräch gesagt, das Bottleneck ist nicht die KI, sondern das Bottleneck ist der Anwender. Wie habt ihr das als Unternehmen geplant, da die Anwender auf gleiches Level zu bringen? Oder wie kann man uns das vorstellen?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir sehen vor allem im Immobilienbereich eine große Heterogenität in Unternehmen. Das besteht einerseits darin, was ist die Erwartung an KI? Ja, auch was ist die Erwartung bezüglich Computer Vision? Ja, das ist nicht einfach eine Kamera, die ich ganz schnell angelernt habe. Ja, das ist einmal das eine und da gibt es einfach diese große Extreme, die einen sagen, das kann alles die KI und die KI ist 100% und perfekt. Ja, und dann gibt es die anderen, die sehr, sehr sozusagen kritisch sind auf der anderen Seite. Ja, das ist einmal das eine Problem und wir sehen in der Voranwendungserfahrung sowohl bei den Mitarbeitern selber als auch zwischen den Abteilungen im selben Unternehmen ganz, ganz große Unterschiede. Ja, das heißt, wir müssen immer sehr, sehr individuell darauf eingehen, wo steht denn eigentlich unser Gesprächspartner, unser Kunde, unser Projektpartner? Wie kriegen wir den auf das Level sozusagen, das nicht in einem der beiden Extreme ist, sondern das ein gesundes Einstellung und eine gesunde Vorerfahrung hat?
Da würde ich vielleicht auch noch gerne ergänzen, dass Personen, die sich jetzt im Immobilienbereich auch als nicht technisch deklarieren, die sagen zum Beispiel, ich bin ein Hausverwalter, ich kenne mich mit der Softwaretechnik nicht aus oder ich bin Investor, ich kann kein Programm schreiben, dass diese AnwenderInnen auch die Fragen in das KI-Tool reinstellen und technische Fragen dort fragen, weil die Antworten, die man zurückbekommt, und ich kenne das aus dem Education-Bereich, das Feedback, was du bekommst, die Information, ist sowas von empowering, wo du dann plötzlich sagst, ey, ich verstehe das jetzt, ich verstehe, warum die Projekt-Website ein bisschen später online geht, weil wir das Problem hatten. Und davor war es nur eine Blackbox. Und da kann ich auch nur jedem, der jetzt hier zuhört, sagen, probiert das aus, schreibt eure Fragen frei in die Tools rein, weil ich gönne echt jeden diesen Wow-Moment, wenn man plötzlich einmal so von einem hochtechnischen Problem, wo man gesagt hat, da hätte man sich nie drüber traut, dann plötzlich eine Antwort kriegt und sagt, ja, das ist jetzt wirklich geil und jetzt verstehe ich es.
Mhm. Wenn man Peter Steinberger, also ich weiß nicht, viele unserer Hörer werden den wahrscheinlich kennen, den Wiener, der da jetzt, wie viele gesagt haben, die KI-Branche revolutioniert hat. Mhm. Wenn man ihm glauben darf, wird ja OpenAI innerhalb kürzester Zeit so einen omasicheren Agenten rausbringen, der der, also du brauchst ja dann eh keinen Menschen mehr, der das Tool bedient, oder? Der diese Computer Vision bedient, das macht dann nicht der Agent-Server und haut mir dann in Wirklichkeit einen Bericht raus, den ich als Mensch dann vielleicht noch lese.
Also ich habe die Berichterstattung rund um Peter Steinberg auch mitverfolgt, ja, und muss sagen, da sieht sich auch ein generelles Phänomen in der Wahrnehmung zwischen Österreich oder Europa und den USA. In Europa, wenn du dir so anhörst, das bleibt hängen, wenn du das so am Abend die Zeit im Bild nebenbei laufen lässt. KI wird Menschen überflüssig machen, KI ist unsicher, es gibt Datenrisiken etc. Das ist das, was so im Grundrauschen hängen bleibt. Ja. Das ist etwas, was total resoniert mit einer Erfahrung, die ich hatte im Jahr, es war im Oktober 2024 auf der Expo Real. Erster Use Case vorgestellt von einem renommierten Beratungsunternehmen. Es war Raum, ihr kennt das Expo-Gelände, im ersten Stock, knallvoll, richtig heiß war es da drinnen. Und dann wird der erste Use Case vorgestellt, wirklich ein spannender Use Case. Die erste Reaktion war, ich brauche 100%. Ich brauche 100% Genauigkeit. Hat dieses Ding, das ich vorgestellt habe, 100% Genauigkeit? Ich mache große Immobilien-Deals, da brauche ich 100%. Welcher Mensch hat 100%?
Ja.
Keine KI hat keinen schlechten Montagmorgen, eine KI hat keinen Freitagnachmittag, eine KI kennt keine Rivalität zwischen Kollegen, eine KI hat keine Emotionalität. Ja? Also wir sehen hier eben diese große Diskrepanz zwischen dem, was wir in Europa wahrnehmen, und das ist momentan leider eher so Chancen, Gefahr und diese Negativität dazu, ja, die leider so in der allgemeinen Berichterstattung auch überwiegt. Ich war lustigerweise 2 Wochen vor dieser Expo Real 2024 in den USA, ähnlicher Vortrag, die Fragen waren gänzlich andere. Mhm. Welche neuen Business Models kann ich machen? Wie kann ich mein Business besser aufstellen? Wie kann ich effizienter werden? Was für einen Impact hat das auf mein Business? Welche Chancen haben wir daraus? Ja. Also komplett andere Wahrnehmung. Und das ist etwas auch, was wir hier halt leider sehr stark momentan in der Diskrepanz wahrnehmen. Und ich muss sagen, diese Diskrepanz zwischen Europa und den USA habe ich noch in keinem Technologieschiff so stark erlebt wie jetzt beim KI-Thema.
Aber das ist halt, glaube ich, auch, böse Zungen nennen ja Europa mittlerweile auch das Museum der Welt, weil wir ja auch in Europa, ich meine, die französische KI, die wir gehabt haben, Mistral hat die, glaube ich, geheißen, ist ja mittlerweile auch in amerikanischer Hand, oder? Habe ich da schon mehr? Aber ist jedenfalls auch nicht mehr europäisch. Wir haben da in Europa offensichtlich auch keine Chance, irgendwie mitzuhalten, oder?
Ich würde sagen, wir haben schon eine Chance, und das ist auch, was ich vorher angesprochen habe, die Leute müssen grundsätzlich, glaube ich, eine offenere Haltung und eine mehr ich will und ich will das wissen und ich traue mich das auch und eine positive Einstellung dazu entwickeln. Und das beginnt eben auch ganz simpel dabei, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt mal die Premium-Subscription von einem AI-Tool, das mir jemand empfohlen hat, und wenn ich da mal eine Frage reinstelle oder eine Aufgabe reinstelle, diese Inhalte, die ich dann zurückbekomme, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu teilen, sich darüber auszutauschen, dann kann, glaube ich, da auch eine ganz andere Dynamik in der Gesellschaft entstehen und nicht sich von Anfang an über EU-AI-Act-Maßnahmen, wenn ich einmal beginne, einen Prompt zu schreiben, auseinanderzusetzen. Das ist so was ich da sehe.
Also in dem Zusammenhang jetzt auch, was diese Veränderungen betrifft, die Sandra und ich werden ja auch immer, wir müssen aus von Berufswegen immer wieder Einschätzungen treffen über die Zukunft. Also wir können leider auch nicht umhin, uns fragen Leute, wo gehen die Preise hin, wie auch immer. Deswegen müssen wir euch da jetzt schon ein bisschen natürlich versuchen, möglichst möchte man natürlich eure Einschätzung jetzt der nächsten Zukunft bringen. Es gibt ja viele bekannte Sprüche, haben wir, glaube ich, in unserem Podcast auch schon gehabt, I wird die nächsten 5 Jahre überschätzt, die nächsten 10 Jahre unterschätzt. Ich glaube, auch das, was du gesagt hast zum Thema Ersetzen von Menschen, ich sage das jetzt ganz salopp, also die AI kann keine Verantwortung übernehmen, es wird immer ein Mensch sein, der am Ende des Tages die Konsequenzen auch zu tragen hat, dessen, auch wenn es eine Maschine gemacht hat. Bei der Kreativität bin ich ein bisschen skeptischer, ich glaube, das wird schon stärker kommen. Was ist so euer Ausblick, also was sind so die Megatrends, was sieht ihr jetzt, also heute haben wir das Kernthema, auch AI trifft die physische Welt. Wo geht die Reise hin? Was sind so die nächsten Themen?
Also vielleicht eins zu dem Thema Jobprofile, das du ansprichst. Es werden sich Jobprofile definitiv ändern. Das ist gar keine Frage. Ja. Sowohl bei Schreibtischarbeit, also das heißt der klassische BWL-Junior, wird andere Aufgaben machen. Ja, aber es geht aus unserer Sicht vielmehr darum, sich zu überlegen, wie kann ich diese Personen empowern, Und wie kann ich so einer Person einen sozusagen virtuellen Sparringspartner beiseite stellen, der einem Junior-Investment-Analysten sehr, sehr viel schneller die Kompetenz eines Senior-Analysten gibt. Ja, das ist eher das, was sich in diese Richtung aus unserer Sicht ändern muss. Das heißt, eher Empowerment, ja, es werden gewisse Jobs auch wegfallen, aber die Personen werden sich verändern. Ja, und gerade im Immobilienbusiness bedeutet das für uns eine große Chance. Immobilienbusiness wird aus unserer Sicht noch lange, lange Zeit ein People-Business bleiben. Und dadurch, dass ich im Endeffekt mit KI mir Arbeit abgenommen wird, habe ich mehr Zeit dafür. Ja, vielleicht auch da ganz ein konkretes Beispiel. KI wird nicht Software obsolet machen. Wir werden auch weiterhin Software benutzen, vielleicht in unterschiedlichen Formen, so wie du es, André, vorhin gesagt hast. Ja, aber das Besondere ist, KI nimmt mir Arbeit ab. Ja, ich habe letztens erst von meiner Steuerberaterin ein Excel-File zurückgeschickt bekommen mit, ich glaube, 350 Zeilen und 60 Spalten. Ja, und sie hat mich gebeten, jetzt sind ein paar Werte nicht korrekt. Ich soll mal bitte schauen, was an diesen Werten falsch ist. Ja. Was hätte ich früher gemacht? Ich hätte eine halbe Stunde investiert, dieses Excel-File abzugleichen und irgendwo die fehlenden Formeln zu verwenden. Ja, jetzt gebe ich das in mein KI-Tool meiner Wahl rein, kriege innerhalb von 30 Sekunden eine perfekte Antwort, die Formeln sind kaputt. Soll ich dir die Formeln ersetzen? Und ja, wenn du willst, hast du hier auf das korrigierte Excel-Sheet. Das heißt, mir ist hier Arbeit abgenommen worden. Ja, das ist ein Punkt, der sich verändern wird, also in der Tätigkeit. Und der zweite große Punkt, und das ist für uns die massivste Welle, und deswegen beschäftigen wir uns jetzt auch sehr, sehr intensiv eben mit dem Computer Vision, ist im Endeffekt generell, KI trifft die physische Welt. Das sehen wir jetzt sehr, sehr stark. Einerseits, welche Devices sozusagen jetzt entwickelt werden. Also OpenAI entwickelt ja mit dem John Ive, der sozusagen das erste iPhone, die iPhones mitdesignt hat, schon ein physisches Produkt rund um ChatGPT. Die Meta-Brillen kommen auf den Markt verstärkt. Es gibt immer mehr Startups auch in den USA, die an Hardware-Devices arbeiten, die eben KI integriert haben. Das heißt, KI in der physischen Welt ist definitiv eine nächste große Welle.
Was mir jetzt da spontan einfällt, KI in der physischen Welt, was ist eigentlich aus dem Metaverse worden? Gibt es das noch? Wie aktiv ist das?
Das kann man abschreiben, glaube ich. Also da ist... was ich mitbekommen habe, das war ein kurzer Hype. Okay. Die ganzen Developer, die da drauf gestafft waren, sind verschoben worden und ich denke nicht, dass da so ein großes Comeback in Sicht ist.
Alles klar. Aber das klingt ja dann auch trotzdem für mich so, wenn wir dann alle mit so KI-Devices rumlaufen, als würden wir dann dieses Metaverse quasi in die Realität übertragen oder
genau, also man kann das auch jetzt sehen. Apple hat zum Beispiel das neue iOS ja bewusst in dieses Glass-Design umdesignt, um das menschliche Auge schon einmal daran zu gewöhnen, wie ist es, wenn ich verschiedene Layers in einer Glas, durch eine Glasbrille zum Beispiel habe. Und da ist sicher eben die Augmented Reality, also das Bild, was mir in der echten Welt angezeigt wird durch ein digitales Device, ein next big thing. Und das reicht von der Computer Vision, also Sensoren, die eben plötzlich smart werden, zu ich habe konstant meinen Sensor auf meiner Brille, in meiner Kontaktlinse. Ich stehe zum Beispiel als Mitarbeiter in einer Immobilie drin und dann wird mir angezeigt, wo ich dieses Bauteil hinzuplatzieren habe. Und die genaue Anleitung wird mir in mein Sichtfeld eingeblendet. Genau.
Vielleicht auch ganz generell noch dazu, KI wird Infrastruktur.
Ja.
Das heißt, es wird nicht in dem Sinn KI-Startups geben oder KI-Software, sondern das ist überall drinnen. So wir uns jetzt auch nicht mehr darüber wundern, dass unsere Daten irgendwo auf einem Server abgespeichert sind. Ja, so werden wir uns auch zukünftig nicht darüber wundern, dass es jetzt eine KI-Funktion ist. Und das wird einfach ganz normaler Bestandteil der Anwendungen sein. Sei es jetzt in der Softwarewelt, ganz klassisch am Schreibtisch, die ich bediene, oder sei es jetzt in der physischen Welt, wo ich an einem Objekt arbeite, wo ich eine Schraube mit dem richtigen Drehmoment festziehen muss und mir wird dann einfach das richtige Drehmoment eingeplant.
Was sind so aktuelle Fragen von Anwendern oder von potenziellen Kunden oder Kunden? Gibt es da irgendwas was Spezielles? Ich meine, stell mir vor, das ist unglaublich dynamisch, wie ich vorher schon gesagt habe. Also das ist ja der Fantasie ja fast keine Grenzen gesetzt.
Du sprichst einen sehr guten Punkt an, was die Dynamik eben hier betrifft, nämlich wir erleben eine massive Demokratisierung der Technologie, vor allem jetzt im Computer Vision-Bereich. Ich nenne das immer sozusagen diesen YouTube-Moment. Ja, wir können alle mittlerweile tolle YouTube-Videos machen mit unserem Handy, mit einer GoPro, mit einer Drohne. Und mein Onkel war Kameramann und er sagt immer, er ist froh, dass er mittlerweile in Pension ist, weil er hat für diese Qualität der Videos damals noch extrem viel Equipment mitschleppen müssen, ist im Helikopter geflogen, um irgendwo eine Luftaufnahme zu machen. Heutzutage macht das eine Person mit einer tollen Drohne, mit einer Kamera drauf. Und weil das Vereinbares, Ähnliches sehen wir im Computer Vision-Bereich, dass diese Technologie vor allem im letzten Jahr viel zugänglicher geworden ist. Ja? Und das ist ein massiver Shift, der sich definitiv stark fortsetzen wird.
Nämlich auch die Kosten, also die Anschaffungskosten, weil das würde mich jetzt noch interessieren bei euren Projekten. Von welchen Investitionen sprechen wir da, wenn man sowas einsetzen will?
Das ist genau ein Punkt, den du ansprichst, auch warum wir in dieses Marktsegment hineingegangen sind, weil wir gesehen haben, es gibt grundsätzlich die ganz klassischen so Kameralösungen, die ich mir bei Amazon für privat kaufen kann, und es gibt diese hochtechnologischen, ganz, ganz teuren Anlagen, die ich mir um ein paar hunderttausend Euro bis im Millionenbereich bei einem Maschinenbauer kaufe. Aber dazwischen ist eben ein großes Segment, ja, das eben bis jetzt nicht bedient war, und da wird auf einmal werden auf einmal Anwendungen, maßgeschneiderte Anwendungen leistbar, die typischerweise ein Achtel oder ein Zehntel der ursprünglichen Kosten eines ursprünglichen vergleichbaren Objekts kostet.
Ja, Julian, du hast ja eingangs erwähnt, diese Bildrate-Thema und so weiter. Sind das dann jetzt spezielle Kameras, die jetzt irgendein spezielles Feature haben müssen, oder was sind die technologischen Anforderungen an diese Kameras?
Also es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Man kann bestehende Systeme upgraden, also man schaltet hier Hardware dazu. Das ist auch immer hoch individuell, wie die Bestand aufgebaut ist. Also das muss man sich dann immer anschauen. Oder man installiert eben neue Kameras, die schon auch Edge AI oben haben. Das heißt, die können auf der Kamera schon Bilder proaktiv verarbeiten und in der Kombination dann noch mit den Hardware-Switches, mit den Hardware-Gateways dahinter das volle Bild abbilden.
Ihr habt ja vorher im Vorgespräch gesagt, im Industrial-Bereich und im Retail-Bereich macht das sehr viel Sinn. Was sind die Anwendungsfälle im Retail-Bereich? Die Besucherfrequenzen oder die Besucherströme? Oder?
Ich würde mich auf den Retail-Bereich einschränken. Es ist generell der Immobilienbereich. Mhm. Ja. Das fängt eben an bei, wie gesagt, dem sicherheitsrelevanten Anwendungen sehr stark natürlich auch in gemischten Immobilien, ja, wo ich sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen habe. Generell ist das, was uns auch zu dem Thema getrieben hat, dass es immer sehr, sehr hochfrequente Bereiche eigentlich, da tut sich einfach auf gut Deutsch sehr, sehr viel auf diesen Immobilien. Ja. Das ist so etwas, wo man sehen, dass das sich als Muster bildet, dass da eigentlich die meiste Nachfrage herrscht. Ja. Das heißt, da ist viel Interaktion, da gibt es viele konkrete da in den Stellungen, die man hat, die man lösen muss. Das ist dort, wo wir im Immobilienbereich die größte Nachfrage sehen. Und sehr stark natürlich auch einen Overlap in den Industrial-Bereich, wo es dann eigentlich immer eher geht, um Objekte, Zustände zu monitoren, Qualitäten sicherzustellen, um einfach die Produktionsprozesse einfacher zu machen, schneller zu machen. Oder vielleicht auch sehr, sehr typischer Fall ist auch Entscheidungen über Qualitäten, die unterschiedliche Mitarbeiter bisher treffen, ja, zu standardisieren. Ja, wenn ich ein Objekt in einem Zustand beurteilen muss, ist es immer sehr, sehr subjektiv, hängt auch von der Tagesverfassung ab, hängt von den jeweiligen Personen der jeweiligen Schicht ab, und da habe ich einfach die Möglichkeit, solche Sachen auch zu standardisieren und schneller eine Einschätzung über den Zustand eines Objekts zu bekommen.
Erg, du und ihr beratet ja auch im AI-Bereich aufgrund jetzt deiner langen auch Beschäftigung mit dem Thema. Was sind so die Pains bei Beratungskunden oder Klienten, die Fragen, die auf euch so zukommen, wo es Unterstützung braucht?
Also es ist sehr stark natürlich immer auch das, was auch die Sandra vorhin schon angesprochen hat, wie kriege ich die Mitarbeiter aufs richtige Level? Ja, und auch da unterstützen wir, auch wenn wir eigentlich Umsetzer sind, aber wir sehen dann immer, dass hier auch eine Art Training, ein Unterstützen, ein Coaching sinnvoll ist. Ja, wobei wir uns da eigentlich nicht als Berater sehen, sondern im Endeffekt wirklich als Sparringpartner. Weil ein einmaliges Coaching, das hilft nicht, wenn ich einmal das 5 Stunden KI-Kurs mache, sondern es ist, wie es auch der Julian vorhin schon gesagt hat, immer sehr stark auch der Punkt, wende es einmal an, dann setzen wir uns nächste Woche wieder zusammen, wie ist es dir dabei gegangen, was kannst du besser machen, wie kannst du vielleicht, welche Probleme hast du dabei gehabt, ja, was ist dir schon gelungen, und sozusagen so wie ein Sparringpartner, wie deine, ich sage mal, wöchentliche Yoga-Klasse, auch dein wöchentliches AI-Training zu haben, dein Coaching, das ist etwas, was wir auch machen, weil es eben vom Markt nachgefragt wird und eben in der Umsetzung der Lösung ganz entscheidend ist.
Und was macht ihr da bei dem, weil ich stelle mir immer die Frage, ich habe ja ein normales Leben auch noch. Wie kriege ich jetzt auch noch und beschäftige mich mit allen möglichen anderen Dingen außer Ehre. Wie bleibe ich erstens up to date, was da alles passiert, obwohl ich kein AI-Experte bin und mich da jetzt nicht aus der beruflichen Sicht die ganze Zeit damit beschäftige? Und die zweite Frage ist mir jetzt runtergefallen. Aber das wäre mal die erste Frage.
Ich kann vielleicht die erste beantworten, dass man muss, glaube ich, auch nicht den kompletten Überblick über jede Neuerung haben und welches Modell gerade das und welche Punkt 5 oder Punkt 2 Version jetzt die beste ist, sondern eher sich tagtäglich auch in den alltäglichen Dingen, die jetzt abseits der Arbeit vielleicht auch sind, einmal ins Tool reingehen, in die Tools reinfragen und dort damit zu arbeiten und auch sagen, okay, ich mache mal meine Holiday-Planung auch dort und sage, okay, mach mir einen Roadtrip in Kalifornien bitte für 3 Wochen. Und da wird man dann schon sehen, was da auch zurückkommt. Und so wird man einfach, glaube ich, auch mehr dran gewöhnt und merkt dann eh, was geht und was nicht geht.
Julian, nachdem wir jetzt einen echten Programmierer da im Raum haben, interessiert mich als Techniker natürlich schon zum Abschluss, sind schon leider schon bei der Abschlussrunde schon wieder, Stichwort Language Model und so weiter. Kannst du irgendwelche Trends sagen, die im Moment so in der Szene sozusagen passieren, wie sich auch die Lösungen die entwickeln?
Genau, und das vielleicht will ich da noch ein bisschen ausholen nach vorne hin, nämlich die ganz am Anfang jetzt, so das war eben ein Game-Changing-Moment für mich damals, ist das vor 2 Jahren circa, gab es die AI-Gurus, die halt sozusagen das AI-Coding magisch verkauft haben. Und da hat sich dann schon relativ schnell mal rausgestellt, okay, da ist das viel Prompt-Engineering, da gibt es einfach nur ein paar API-Requests und dann ist schon einmal das KI-Programmieren sozusagen gelöst. Und ein definitiver Trend ist, dass die vertikale Spezialisierung von den Anwendungen immer wichtiger wird, weil da haben wir dann zum Beispiel so Themen wie, wenn der Immobilienexperte und der Programmierer nicht zusammenarbeiten, dann wird aus der Zinsliste schnell einmal die Interestlist und dann werden die Ergebnisse vom Modell auch gleich einmal ganz anders, als man das erwartet. Und natürlich ist das ganze Thema Agentic abgeben an die ganzen Hardware-Devices, die man sich jetzt auch aufsetzen kann, eben mit OpenClaw, ein Riesenthema. Und dass da jetzt wieder aber eine Abstraktion von diesen ganzen sehr komplexen Themen gibt, wieder zu einer Vereinfachung, es wieder user-friendlier zu machen, dass auch wieder mehr die breite Masse damit spielen kann.
Ja, und von meiner Seite noch abschließend, Sandra, du hast da sicher auch noch ein Schlusskommentar. Beim Herfahren habe ich mir gedacht, heute haben wir keine Rechenfrage und keine ESG-Nachhaltigkeitsfrage, aber das Umgekehrte ist der Fall. Wir haben eigentlich die größte aller Nachhaltigkeits- und ESG-Fragen an euch. Wir haben ja schon eine Folge über Datencenter gemacht, Stichwort ist Energie. Und da auch noch eine Wortspende, bitte. Vielleicht, wer von euch sich da prädestiniert fühlt, wie schaut es wirklich aus? Energieversorgung, Bottleneck, wie seht ihr das?
Ist natürlich, wie wir jetzt auch in der Nachfrage nach Datencentern sehen, natürlich ein Riesenthema. Und wenn wir uns anschauen, auch Nvidia outperformt immer wieder, wo man glaubt, die Aktie kann schon nicht mehr steigen, weil einfach die Nachfrage riesig da ist. Was man schon auch sieht, ist, dass wahrscheinlich in Zukunft auch wieder kleinere Modelle für gewisse spezifische Tasks eingesetzt werden können, die natürlich viel, viel effizienter arbeiten können, wenn es eben sehr, sehr maßgeschneiderte Fragestellungen sind. Also an ein großes Modell kann ich im Endeffekt alle Fragen stellen. Ja. Aber wenn ich einen sehr, sehr spezifischen Use Case habe, kann ich dort auch mit kleineren, effizienteren Modellen arbeiten, die vielleicht auch lokal laufen und werde damit besteht sicher eine Chance, auch hier den Kostenbedarf oder den Energiebedarf zu reduzieren und da auch zukünftig effizienter zu werden.
Ich glaube, wenn man dem Elon Musk Glauben schenken darf, dann brauchen wir uns über Energie, was die Datencenter angeht, überhaupt keine Sorgen mehr machen, weil die sind bei dem Weltall und da ist Energie offensichtlich unbegrenzt vorhanden. Meine zweite Frage vorher gewesen wäre, die ist mir nämlich jetzt wieder eingefallen, bei diesen wöchentlichen Trainings, macht sie dann auch zum Beispiel so Vibe-Coding und zeigt sie dann den Menschen oder wie bringt sie die Leute dann wirklich dorthin, dass sie die Large Language Models anders verwenden als die Google-Suche.
Also das ist auch wieder ganz, ganz sozusagen individuell, ja. Weil einfach die in den Coachings auch die Mitarbeiter ganz unterschiedliche Vorerfahrungen haben, ja, und auch ganz, ganz unterschiedliche Interessen haben. Das ist, hängt auch immer davon ab, was ist das Jobprofil, was, wo kann ich KI wirklich im Alltag einsetzen. Ja, das ist sehr, 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 sehr individuell. Was aber ein Punkt, du sprichst einen wichtigen Punkt an, Vibe Coding, das ist natürlich für viele auch ein interessantes Thema, mal zu sehen, dass ich eigentlich sehr, sehr schnell einmal Lösungen mittlerweile bauen kann. Ja, also gerade im Produktmanagement ist das ein großes Thema, wo ich eigentlich nicht mehr im Endeffekt nur eine Produktidee in dem Sinne irgendwie mal sketchen kann, sondern wo viele auch sagen, eigentlich will ich da schon mal einen testbaren Prototypen haben. Und das geht eigentlich viel, viel schneller, weil ich kann meinen Nachmittag da einen testbaren Prototypen als Produktmanager zum Beispiel schon einmal bauen für eine Lösung. Und gerade das spielt natürlich eine Rolle, einfach schnell, wie es der Julian gesagt hat, einmal etwas zu bauen und auszuprobieren und dadurch im Endeffekt dann wirklich die Anwendung zu lernen. Aber wie gesagt, hängt immer sehr, sehr stark davon ab, was ist im Endeffekt der Startpunkt der Person, was ist das Know-how, das da ist, wo muss man sie abholen und wo möchte die Person auch hin, auch wie im Sport. Möchtest du, weißt du, bist Radlfahrerin, möchtest du 300 Kilometer fahren, möchtest du einen Ötztaler Radmarathon fahren oder möchtest du einfach nur ein bisschen fitter werden? Und das hängt halt auch sehr, sehr stark davon ab, wie wir die Mitarbeiter damit holen.
Vibe Coding für die Zuhörerinnen kurz erklären, bitte. Müssen wir immer aufpassen mit den Begriffen.
Grob umfasst ist es, dass man mit einem KI-Modell spricht und das für einen Code ausführt und Programme bauen kann, Webseiten, Agents aufsetzen, bis zu, man nennt das auch jetzt ein bisschen, Model Orchestrating eigentlich, dass man hier nicht nur noch Spaßapplikationen macht, sondern einfach das Programmieren sich dahin verändert, dass man jetzt nicht mehr Zeile für Zeile tippt und irgendwelche Abstände sozusagen hart einprogrammiert, weil das macht eh keinem Spaß, sondern es ist eher dann interessant, wie diese ganzen Komponenten zusammenspielen und dann ein Gesamtbild ergeben. Und das orchestriert man eben aktuell mit Sprache sehr viel.
Jetzt noch wirklich eine Abschlussfrage. Ich versprich's. Was mich interessiert, und jetzt keine Werbung, welches KI-Tool verwendet ihr persönlich am meisten?
Ich track wahrscheinlich oder benutze aktuell 60 bis 80 Tools.
Okay.
Unterschiedlichste. Ich kann auch jedem nur empfehlen, möglichst viel auszuprobieren, möglichst viel auch parallel. Also wenn ich einen Prompt habe und ich habe eine Aufgabe oder ich habe eine Frage, dann stelle ich die auch gerne mal in 4, 5 Tools gleichzeitig.
Das mache ich immer, ja.
Ja, das ist, ich glaube, hier das Beste. Und wirklich offen sein und sagen, okay, sich anschauen, was gibt's da, und dann kriegt man auch echt gute Ergebnisse.
Mhm. Na, mir ist es ähnlich. Ich habe nicht ganz so viele wie der Julian, aber es sind auch immer 4, 5, die parallel laufen. Was ich gelernt habe selber ist, man muss da wirklich immer unterschiedlichste parallel ausprobieren, weil ich selber oft überrascht war, da gab es Tools, die habe ich mental schon ein bisschen abgeschrieben. Und das kann eigentlich nichts. Und dann, ein paar Monate später, war das auf einmal so performant, dass ich begeistert war. Ja. Und deswegen habe ich so eine Liste, wo ich immer sage, ich probiere das noch einmal auch mit dem Tool aus, um einfach da sozusagen damit zu schauen, wo steht denn das Tool jetzt momentan. Und da wird man oft überrascht, wie gut es sich entwickelt hat. Ja. Persönlich, ein ganz persönlicher Favorit ist für mich das neueste Modell von Anthropic. Da war ich wirklich begeistert, wie viel mir Arbeit das dieses Tool als Arbeit abnehmen kann für meine Aufgabenstellungen im Alltag.
Der Claude. Oder welches Tool?
Das ist das neue Opus-Modell von Anthropic. Ja, also da war ich echt nochmal begeistert, was da an Performance-Sprung zum Beispiel in der Stellen von Präsentationen auch oder in der Auswertung von Excel-Sheets, was der da mal gekommen ist.
Okay, perfekt. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite, Alex.
Ja, nein, vielen Dank.
Danke euch. Ja.
Vielen Dank für die Einladung. Hat immer Spaß gemacht.
Und dann werden wir schauen. Vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder und schauen, was so los ist. Vielleicht sitzen wir dann nicht mehr selber da, sondern unsere Agents.
Ja. Du, Alex, ich glaube, in einem Jahr müssen wir wöchentlich Folgen aufnehmen, weil du lohnst alle wieder in einem Jahr ein.
Ich glaube, in den Voice-Klon von euch.
Ja, aber das sind ja durchaus Themen, wo man sich wieder mal update.
Wir werden dann einfach seinen individuellen Agent schicken und die beiden Agents, euer Agent und unser Agent, wird sich dann sozusagen austauschen.
So machen wir das. So dann, Dankeschön.